Wenn ihr denkt, es kann nicht schlimmer kommen, dann kommt das Intro von Kai heute.
Ja, also das ist jetzt natürlich auch spontan, ne? Aber ja. Na, ich wollte nur ein
bisschen, jetzt schon mal tief starten.
Ich hatte gestern so irgendwie meinen Frieden mit der Leistung, die ja, das kann ich vorwegnehmen, unterirdisch war vom HSV, so gefunden und ging so in meinem friedlichen Hamburg spazieren. Und habe natürlich nicht irgendwie so versucht, Infos zu bekommen über den Stadtrivalen. Mhm. Ey, und war auch darauf gefasst, ein Joke oder ein Spaß oder ein Seitenhieb ist immer okay. Aber ey, dann prasselt es so ungefragt nach und nach in einigen WhatsApp-Gruppen so rein mit so höhnischen Interviews oder Jubelgesängen. Und es nahm mich dann irgendwie doch mit. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber es fühlte sich irgendwie so an, als würde so das Grabmal meiner Vorfahren in Hamburg irgendwie so geschändet werden. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich verliere meinen Hamburg irgendwie so. So hat es sich angefühlt. Also es hat sich echt falsch angefühlt, muss ich sagen. Und dann, ich bin echt nur so kopfschüttelnd. Ich hätte mich am liebsten verkrochen irgendwo hin. So. Also so.
Ich hätte jetzt auch gern was dazu gesagt, aber ich weiß, dass Spotify oder egal welche Streaming-Plattform diesen Podcast danach erstmal bannen würden. Ja. So, ja, das ist schon schlechte Gewinner.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich dachte, da habe ich das erste Mal, nicht das erste Mal, aber da habe ich gedacht so, boah, geil, dass ich in Winterhude wohne. Und dann war ich auch noch einmal ganz kurz in Eppendorf,
ja, weil so auch gedacht, ja.
In den beiden Stadtteilen bist du relativ sicher. Also wenn ich jetzt irgendwo anders gewohnt, oder Barmbek ist ja auch noch so eine Hochburg. Was ist das Hochburg? Winterhude, Eppendorf ist ja kein Hochburg, ist ja, aber da sind zumindest keine Pauli-Fans unterwegs. Ja, man hat seinen
Frieden so an sich, ne?
Kein Trikot gesehen auf der Straße, kein nichts. Es war auch relativ leer wohl in der Stadt, also da dachte ich nur so,
Moche, du kannst gerne das sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Ich glaube, unsere Folge bekommt dann bei Spotify nur ein E für explizit, dass da unangemessene, Begriffe fallen. Aber gebannt werden wir nicht. Also du kannst gerne das raushauen, was dir auf der Seele liegt.
Ich weiß, grundsätzlich machen wir das ja immer. Ein Kollege hat mir gestern geschrieben, gerade ein paar Videos aus meiner Hood gesehen, der wohnt nämlich auf St. Pauli. Und ich bin nur froh, dass ich beim HSV gelandet bin und nicht bei Pauli. Sonst würden mich jetzt behaarte Frauen umarmen.
Ja. Na gut, gucken wir mal, was,
ich würde sagen,
was die Folge bringt heute. War das das Intro jetzt von Kai?
Ja,
das
war
das. Ach so.
So fühlte sich das gerade. Also okay. Ich wollte meine Gefühle preisgeben.
Okay.
Das war das Intro.
Gut. Das Intro zu St. Pauli.
Aber ich habe die Kurve bekommen. So viel kann ich für die Folge schon mal verraten.
Die Kurve.
Ich habe mich wieder rausgezogen aus dem Team.
Wäre schön gewesen, wenn sie mal das wahrgemacht hätten. Schießt vor uns ein Tor, ne? Aber das.
Arbeiten wir uns mal in die Folge rein.
Ja.
HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau.
Ja.
Die Motivation ist ein wenig weg, aber nicht die Anwesenheitsmotivation, denn wir sind zu viert. Kai, Muchel, Bones und Gato.
Ich kann jetzt schon mal eine Prediction raushauen für die Sommerpause.
Ja, sehr gerne.
Es gibt hier einen in der Runde, der ziemlich häufig fehlen wird.
Ja, okay. Bones?
Kann ich jetzt schon bestätigen.
Ja, siehste? Es ist klar, wenn es wieder um nichts geht, dann wird das wieder so.
Heute ist Sommerpause.
Deswegen wolltest du heute schon die Saisonfazit schneiden.
Genau, ne? Er hatte nämlich in unserer WhatsApp-Gruppe hat er schon geschrieben, könnten wir nicht heute schon mal das Saisonfazit.
Nächste Woche bin ich auch da.
Okay.
Alles gut, aber wie gesagt,
zwei Wochen?
Nee.
Warum?
Da bin ich auf Kreta.
Ja, golfen oder?
Nee, Familienurlaub.
Ah, okay.
Vielleicht schaffe ich es irgendwie zu golfen, aber ich weiß nicht. Nee, vom 21. bis 28. Ja.
Ich bin mir sicher, da muss ich Bones in Schutz nehmen. Egal wo auf dem Planeten er sich befindet, er wird die Finger nicht von seinem Handy lassen, um sich so garstige News zu ziehen, was beim HSV und wo auch immer passiert. Er wird up to date.
Weiß ich nicht. Vielleicht schon nächste Woche, wenn man dem Abendblatt gestern Abend glauben kann, dass diese Woche die Entscheidung über.
Ja. Bones, wir werden genau. Deine Leistung werden wir beurteilen aufgrund der Anwesenheit in den Podcast-Folgen. Also heute ist Stunde 0.
Nee, nach der Saison ist Stunde
0. Nach der Saison ist Stunde 0?
Genau.
Hey, oder ab 1.7.
Nein, nach dem letzten Spiel beginnt Stunde 0. Weil dann wird deine Anwesenheit hier rapide in den Keller gehen. Und das kann man an den Folgen der letzten Jahre deutlich festmachen. Also da brauche ich kein Statistiker für sein.
Ja.
Ja.
Ich bin sehr gespannt.
Ich auch nicht.
Ja, bist du ja auch nicht.
Sehr, sehr gespannt.
Das hören wir hier immer wieder.
Wie ernst? Sehr gespannt, wie ernst du mit dem HSV, oder ob du nur so ein Erfolgsfan bist. Wenn
ja
das
gut,
los
aber dann wäre er gar nicht mehr da.
Dann, ja, ja, hast recht.
Seit 7 Jahren nicht.
Ja. Oh, Kenner.
Ja, okay, warte, ganz kurz, dann Rostock. Ein Wort zu Rostock?
Ich meine, nee, kein Wort zu Rostock.
Doch, doch, aber
können wir, schwarze Saison, ne?
Da werden, pass auf, da werden die Zecken, ne, jetzt nämlich genau den Joker. Ich würde.
Habe ich gestern auch schon gesagt,
ich glaube, machen
Schützenhilfe in genau. Wiesbaden
und Hauptsache,
lassen Wiesbaden gewinnen, damit genau. Rostock nicht mal die Relegation
genau.
schafft, ne?
Genau. Die, also nicht nur, dass sie unsympathisch im Aufstieg einfach ja. mehr an uns denken als an mhm. ihren Erfolg. Nein, sie werden auch noch den ersten Platz abgeben. Nur damit Rostock ja. direkt runtergeht. Ja. Ich sag's euch.
Ich auch.
Ja. Pass auf, und dann sind wir dabei. Also, man muss jetzt auch mal ein bisschen zurückschlagen bei Pauli, den wieder ein bisschen vollgeben.
Aber wollen wir erstmal das Spiel und dann kommen
wir sowieso noch irgendwie. Gato kribbelt hier schon genau, in den Fingern chronologisch.
Glaubst du, als absoluter Mallorca-Experte, ja? Die Wahrscheinlichkeit ist ja jetzt, weil du auch ansprichst auf Wiesbaden, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt relativ hoch, dass die Zecken nach Mallorca fliegen. Da bin ich mir eigentlich
fast. Und diesmal nicht zum Trainingslager?
Diesmal nicht zum Trainingslager. Du hast ja wahrscheinlich überall deine Speer. Was macht so ein Typ wie du jetzt in der nächsten Woche? Schickt er seine Speer los, dass die nur alkoholfreies Bier bekommen, dass die nicht reinkommen, dass die irgendwie am Strand, hast du extra das Gesetz jetzt erlassen, dass die am Strand nicht mehr saufen dürfen?
Gadus ist 2016 auch in die erste Bundesliga aufgestiegen mit Klipper.
Ja. Deswegen erzähl, also wie geht man damit um, dass sie jetzt auch in deiner heiligen Stätte, dem Ballermann, rumwuseln?
Ich habe so guten Kontakt zu 15 Türstehern vor Ort. Ja, die werden immer kurz mal ein bisschen einheizen, wenn wir
einen wenn da so ein Langhaariger mit lackierten Fingernägeln vor euch steht.
Ja, als Kapitän, der die Gruppe reinlassen
ja.
will.
Ja, ich glaube, Türschüsse sind tatsächlich nicht ganz ohne da. Dann einmal kurz. Nee, ja, das wäre zu erwarten, wenn die jetzt nach Mallorca oder wo auch immer hinfahren würden. Ne? Man würde es wahrscheinlich selber nicht anders spielen, weil nach dem letzten Spieltag gehen dann ja alle getrennte Wege und jetzt hast du eigentlich die Woche. Ja. Super geil, um zu feiern. Deswegen.
Stimmt es eigentlich, dass der Song von Easy Glück, dieses mit dem Oberteil, dass sie den geschrieben hat, als sie an den HSV gedacht hat, an den schönen Trikots?
Oh, ich finde dich obergeil in einem Oberteil
ja,
oder so.
Ja.
Höchstwahrscheinlich,
ja. Höchstwahrscheinlich, ja, ne? Ja. Gut. Übrigens heute in unserem Discord-Channel, wenn wir gerade beim Thema Mallorca sind, das passt halt thematisch gerade, hatte Hochturm ein Bild reingestellt und zwar sieht man hier ich zeig's hier mal in die Runde, ein Bild vom Ballermann, wo
eine Säule
beklebt. Megapark,
müsste das sein, oder? Lass mich mal gucken.
Ja, check das mal.
Weil im Bierkönig gibt's natürlich keine Säulen. Ja, yep, es ist ein Megapark.
Megapark, da gibt's die Säule und da ist ein großer Aufkleber von HSV meine Frau drauf.
Das ist geil.
Das ist
einfach nur geil.
Ja, und ich sag auch,
brauchen wir wieder neue
so, wir haben ja auch immer den Job und viele schreiben uns da ja auch immer dankbar, dass wir sie aufbauen, dann auch immer mit ein bisschen Humor und so. Ich sag euch eins, das war richtig scheiße, das war ein schwarzer Tag gestern, aber ab jetzt beginnt auch eine noch härtere Zeit für St. Pauli und ich gönne es ihnen so, dass sie diesen harten Abstiegskampf nächste Saison erleben. Ich hoffe, sie sind lange und deutlich unten drin, so Darmstadt-Style-mäßig natürlich am besten. Ja, wenn es eine Hamburger Mannschaft ist, ich glaube, dass sie da mal eine ganz andere Saison erleben müssen, sich anpassen müssen, dass das komplette Gegenteil der zweiten Bundesliga sein wird und dementsprechend vielleicht sind jetzt auch die Zeiten angebrochen, wo es beim HSV bergauf geht und bei Pauli wieder bergab.
Hast du, Muchel, euer Aufstiegssong-Konkurrenz gehört? Pauli hat auch einen Aufstiegssong. Ultrascheiße. Also ich sag mal so, er kann... Also solltet ihr einen Aufstiegssong irgendwann mal spielen dürfen, ihr habt ihn ja schon eventuell in der Schublade, I don't know.
Die Messlatte ist,
ist sehr niedrig.
Oder nicht existent.
Ja. Ich habe ihn tatsächlich
also grausam. Sie haben ja, wer wird Deutscher Meister gesungen, ne?
Das wurde gespielt,
das ist so typisch. Das ist so.
Das allerletzte, was ich beim Aufstieg, wenn der HSV aufsteigt, wenn dieser HSV-DJ irgendeinen Song von St. Pauli auflegt, würde ich sagen, ey, bist du behindert? Ey, spiel jetzt sofort HSV-Lieder oder irgendwas, aber nicht einen scheiß Song von St. Pauli.
Ja, aber das ist so der Humor.
Ja, also, es ist so dumm. Die sind dumm im Kopf.
sich so, ja, aber das zeigt sich ja in der Größe des Erfolgs, oder die Größe zeigt sich im Erfolg, so, und
ja. Was schade ist, weil sportlich war es ja verdient, diese Saison.
Definitiv, genau. Ja. So, sie haben eine gute Saison gespielt, ja. Das kann man ja, das müssen wir neidlos anerkennen, genau, so, genau. Ne? Und ich werde es hier nicht über die Lippen bringen, dass ich ihnen zu irgendwas gratuliere, aber sie haben halt guten Fußball gespielt, genau. So. Aber jetzt, wie sich Oke Göttlich, und ich habe mit meiner Regierung lange zu Hause irgendwie, was heißt lange, aber wir haben darüber diskutiert, wo ich meinte, so, dass ich habe mich so aufgeregt und richtig in Rage geredet, auch wieder Sachen, wo wir heute das eh für kriegen würden bei Spotify. Dann meinte sie, hey, komm, aber wir wären nicht anders, wenn wir aufgestiegen sind. Dann sage ich, ey, sorry, aber ganz ehrlich, vielleicht wir als Fans würden ähnlichen Schabernack und würden irgendwelche Spitzen abgeben oder Plakate malen oder. Aber die Offiziellen von uns, sei es ein Jonas Bold oder unser Trainer, die würden sich doch nicht hinstellen in dem größten Erfolg, dem Aufstieg und so eine Spitzen gegen den Stadtteil
viel zu unwichtig.
Viel zu
unwichtig. Haben wir auch noch nie gemacht. Wir waren ja jedes
Mal. Sind
auch
noch nicht aufgestiegen.
Ja, wir sind noch nicht aufgestiegen. Und klar, ne? Ja. Wir haben mit, wie hieß er, unser Trainer, der jetzt bei Düsseldorf ist,
Tune,
ne? Klar, es gibt immer diese Sachen auf den Pressekonferenzen, um Derby einzuheizen und irgendwie sich ganz klar für seinen Verein zu positionieren. Aber in der Situation sowas zu bringen, also ganz ehrlich, wow.
Ja, sehe ich auch nicht.
Das ist überhaupt daran zu denken, das ist der größte Erfolg seit 12 Jahren für den Verein und du denkst einfach nur daran, den HSV.
Es werden HSV-Songs gespielt, so, ne? Es wird irgendwie in der Pressekonferenz oder es werden so eine Interviews gegeben. Also wirklich, come on.
Ja, ich fand es auch richtig, richtig schwach und wirklich, Pauli wäre es doch nicht mehr wert bei uns. Aber das ist wahrscheinlich auch, weil der HSV einfach vom Gefühl her ist Pauli ja also tief unter uns und wir sind da drüber. Und warum soll man dann irgendwie der drei Klassen unter uns irgendwie erwähnen, wenn man Erfolg hat? Und bei denen ist halt so, die wissen auch, dass wir über denen sind, prinzipiell. Natürlich jetzt sportlich jetzt gerade leider nicht. Und für die ist wahrscheinlich das Allergrößte an dem großen Bruder, der eigentlich viel stärker ist, wenn die einmal gegen den gewinnen, so, dann das, aber es ist, ach, unterirdisch, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, völlig unsympathisch, alles wirklich da, finde ich, ja, schlimm.
Ja, wow, chronologisch. Ich scroll hier gerade die Nachrichten mal durch bei Instagram.
Sind Alter, krank viele, ne?
Ich habe auch gerade mehrmal gescrollt und dachte so, hä, das hört ja gar nicht auf.
Wow, also, es ist von, ich ertrage die Scheißzecken nicht mehr mit ihrer Feierei, ihrem Aufstieg und so, schreibt Marco. Ja, Tobi Tense, Umbruch, ja, nein. Ich sag mal so, oh, Clemens schreibt, holt Frank Rost zurück. Dann soll er mal richtig seine Vorlage. Naja, auf jeden Fall, wir verlieren das Spiel 1-0.
Ja, es ist ganz interessant. Lass uns mal darüber reden, ja.
Das ist gut, dass ich habe das Spiel nicht wirklich gesehen. Ich habe wirklich das Tor gesehen, einmal auf dem kleinen Handy, wo ich es abgefilmt habe in der Insta-Story und danach habe ich nichts gesehen. Ich habe auch noch nicht mal was nachgeguckt, ich habe nur einen Spielbericht durchgelesen. Mir wurde, ich davon scholle, das Blitzfazit bei YouTube angezeigt, was irgendwie da schon 50.000 Views hatte. Keine Ahnung, ob er da in die Kamera geschrien hat oder ob er jetzt immer so viele Views hat, aber da war irgendwie die schlechteste HSV aller Zeiten als reißerische Headline und es muss auf jeden Fall mies gewesen sein.
Clickbait. Ja, also so schlimm war es nicht, aber Paderborn hatte wirklich überhaupt keine Mühe.
Was heißt so schlimm war es nicht, also ganz ehrlich? Also es war schon
Es war nicht diese Scholle-Teile, die mit dem schlechtesten HSV aller Zeiten.
Okay, aber das Spiel war schon...
Genau, das war wirklich, also dafür, dass alle die ganze Woche von so einem Entscheidungsspiel und wir wollen die letzte Chance irgendwie aufrechterhalten, nochmal den Relegationsplatz anzugreifen, Düsseldorf unter Druck setzen, war nicht zu sehen 90 Minuten lang, also... Wirklich der allererste, für mich gefährliche Torschuss war in der 71. von Jatta. Und vorher war das ganz, 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 ganz wenig. Und Paderborn hatte keinerlei Schwierigkeiten, weil der HSV zu keiner Minute irgendwie Schwierigkeiten gemacht hat.
Also wenn das das Spiel war, um nochmal anzugreifen, genau. Und nochmal zu sagen, letzte Chance, ne, und wir packen sie beim Schopfe und heute alle zusammen. Wow, wo war der HSV von einer Woche vorher? Ja. Oder waren die Zecken so schlecht, dass es, weißt du...
Wo wir wieder bei der Theorie auch gegen Schalke auch nach der Rückrunde gerade waren, wo wir sagen, war der Gegner vielleicht viel schlechter, als wir den HSV so stark geredet haben. Weißt du, wir haben auch gesagt, die haben souverän auf Schalke gewonnen.
Ey, das ist schon, ich glaube, das ist schon krass, da wollten, also das ganze Stadion, aber auch die ganze Mannschaft wollte und jetzt, also es hat ja anscheinend keiner mehr richtig dran geglaubt. Zu Unrecht, weil irgendwie Kiel dödelt sich dann 1-1 so zurecht, also er hätte auch, also Kiel ist ja früh in Führung gegangen, hätten auch gewinnen können, klar, hätten auch verlieren können so, aber da wäre jetzt ja immer noch alles möglich gewesen, spielen jetzt gegen Hannover, also...
Kiel war ja schon weg.
Kiel hat gegen Düsseldorf gespielt.
Ich kann ja nur sagen, so, wenn man sich die Noten anguckt der Spieler, finde ich, so sind zwei Sachen auffällig. Denn HSV hat es erneut nicht geschafft, dass die, also die einzelnen Spieler in der Startelf haben es erneut nicht geschafft, auch nur annähernd an ihre Normalleistungen anzuknüpfen. Also reihenweise Fünfen. Ich finde auch das Spiel, wenn man es gesehen hat, hat so gewirkt, als wären die Spieler eigentlich, also sie schaffen es nicht, ihre vermeintlich höhere Qualität auf dem Spielfeld zu bringen. Wenn man jetzt das Spiel gegen Pauli sieht, dann ist es ein Gap dahin, ja. Wenn man jetzt aber die letzten 5, 6, 7, 8 Wochen nimmt in der Rückrunde, dann zieht sich das jetzt doch schon seit längerem wie ein roter Faden durch, dass die Spieler einfach nicht an ihr Limit kommen, auch nicht in die Nähe ihres Limits kommen. Und so war das Spiel dann auch. Und das ist schon fast so mein Saisonfazit oder ein Mini-Teil meines Saisonfazits, aber ein ganz, 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 ganz zentraler. Am Ende ist der Spielverlauf wieder so, dass der Gegner 1-0 in Führung geht, dann erstmal dem HSV den Ball in Ruhe auch überlassen kann, ein gewisses Selbstvertrauen hat, eine zweite Luft bekommt. Ja, so ein Tor ist ja psychologisch für so ein Spiel dann auch immer ein Push, so, ja. Und Paderborn mit einem kleinen Push, dann, der relativ früh kommt, ist dann eben in einer komfortablen Lage gegen den HSV. Und der HSV mit seiner aktuellen Form, das reicht dann bei weitem nicht mehr, das auszugleichen. Und gegen Pauli hat man wenigstens mal lange die Null gehalten, also besser gesagt 90 Minuten plus X. Und hier ist man wieder erneut ins Hintertreffen geraten. Und wer die letzten Jahre gesehen hat, hat gesehen, und das sagen die Statistiken, und das ist für mich die zentrale Statistik und auch ein zentraler Punkt meines Saisonfazits, dass nicht die Mannschaft mit der besten Offensive aufsteigt, sondern immer die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren und der besten Defensive. Ja, das zieht sich jetzt seit Jahren oben in der Tabelle so durch. Und da steht mir der HSV mit dem frühen Gegentor einfach wieder zu unsicher, ist wieder ins Hintertreffen geraten, und das ist der Key für die nächste Saison. Ja, die Abwehr muss stabiler werden. Die Gegentore, das müssen weniger Gegentore werden. So verlierst du 1-0 in Paderborn.
Zwischenapplaus. Standing Ovation hier.
Ja, die zwei Sachen.
Ja. Was soll man dazu sagen?
Richtig.
Vieles richtig.
Ja. Ich muss sagen, wenn ich dich, wenn ich nicht hier Teil wäre, ich würde mir, glaube ich, die Folge heute nicht anhören. Warum zur Hölle soll man sich die Folge heute anhören, wo St. Pauli aufgestiegen ist, der HSV ist ein Tiefpunkt vom Tiefpunkt, und es ist irgendwie alles schon gesagt und es ist einfach nur scheiße.
Ja, aber das ist doch, ja,
warum, dass man sich nicht mal selber die Chance gibt, überhaupt noch einzugreifen, also... Es war ja am Freitagabend alles Latte, egal was Düsseldorf macht oder ja. Kiel, es war ja wirklich alles Latte.
Es war einfach gelaufen.
Genau, ja. Genau. Also Düsseldorf ist ja auf der Couch Dritter geworden, ist sicher. So, das ist ja das Schlimmste von allem. Also von hinten kommt nicht mal Druck.
Nach dem Spiel oder ziemlich direkt nach dem Spiel hat der HSV ein Video gepostet aus dem Stadion, wo der komplette Block unser Lied Mein Hamburg liebe ich sehr gesungen hat.
Hochinteressant, ja.
Und die Mannschaft stand dort vor und hat sich das angehört, so.
Wie ist das zu bewerten, Muchel?
Ja, frage ich euch erstmal, wie habt ihr okay, das aufgenommen?
Dann, ich würde sagen, das ist so zu bewerten, dass die Fans grundsätzlich eine krasse Reaktion zeigen, mit der man eigentlich nicht rechnen kann. Ja? Also die normale Reaktion wäre gewesen, dass sie krass pfeifen. Jetzt wäre meine Interpretation dieser Sache, ich habe mit den Fans nicht gesprochen, ich war da nicht auswärts, aber so rein wie du es berichtest, wäre jetzt meine Interpretation, dass die Fans trotzdem irgendwie ihren Frieden mit diesem Verein gefunden haben, sagen, der sportliche Erfolg, die sportlichen Ergebnisse sind für uns nicht das Alleinstellungsmerkmal, was uns glücklich oder unzufrieden macht, sondern wir finden eben auch eine Mannschaft, die homogen ist, ein ruhigeres Umfeld. Ne, ich will jetzt nicht ein paar Punkte vorwegnehmen, aber sie sehen gewisse Sachen, die in der Vergangenheit eben schlechter waren, die sehen sie in diesen letzten 1-2 Jahren positiver und feiern die Mannschaft deshalb.
Welche wären das? Welche wären noch schlechter als...
Ich glaube, dass man zum Beispiel lange an einem Trainer festgehalten hat, dass man versucht hat, Konstanz reinzubringen, dass man jetzt mit Baumgart vielleicht nicht unzufrieden ist, dass man vielleicht sagt, die Mannschaft besteht jetzt nicht aus scheiß Charakteren, die überbezahlt sind, sondern sind irgendwie Mitläufer. Also nach dem Motto, uns sind Mitläufer, die ihre Leistung nicht bringen, aber irgendwie das Beste versuchen, sind uns lieber als jetzt überbezahlte Charaktere, die vielleicht 3, 5, 6, 8 Punkte.
Das alles interpretierst du da rein?
Ich verstehe sonst nicht, wofür sonst sollen denn die Fans sonst klatschen?
Ja,
also vielleicht feiern sie sich selber.
Ich
verstehe es nicht.
Ich glaube, ein Riesenanteil hat der Derby-Sieg tatsächlich noch. Also wenn wir wenn wir gegen Pauli nicht gewonnen hätten oder wenn wir gegen Pauli verloren hätten, würde ich sagen, wären im gleichen Szenario jetzt Pfiffe gefallen. Und ich glaube, dass das noch so, man hat noch einen kurzfristigen kleinen, ja, was heißt Bonus nicht, aber irgendwie dadurch, ich meine so, ne, Muchel, du meinst glaube ich letzte Woche so Derby-Sieg ist irgendwie schon fast wichtiger als Aufstieg oder naja, so in die Richtung irgendwie, ich weiß gar nicht, was man wirklich gesagt hat so und ich glaube, dass man da dank des Spiels bei den einigen Fans zumindest ein kleines Steinebrett hat. Grundsätzlich ist das jetzt aber keine Reaktion, die das erste Mal kommt. In den letzten Jahren hat man das ja auch schon irgendwie so gesehen, man ist irgendwie so dran gewöhnt. Ich finde die Reaktion fast manchmal schon nicht so geil, weil irgendwie, man muss denen mal auch mal Beine machen und sagen, dass es halt scheiße ist. Also die können ja machen, was sie wollen, ja, ein bisschen no matter what, Liebe kennt keine Liga, bla bla bla, so. Aber was ist das für eine Kacke, ey? Die spielen scheiße und werden dann Arm in Arm da gefeiert, so. Also irgendwie nice so, aber irgendwie auch halt nicht so geil.
Also ich war auch, also ich, egal, also ich fand dieses Gesänge völlig falsch, weil ich die ausgepfiffen, bis mir Buttersäure aus dem Arsch läuft, weil ich war völlig sauer, weil die und ich habe mich gefragt, okay, was wird da besungen und ich kam dann zu dem Schluss, das kann ja dann auch nur Resignation sein, dass sie einfach dann überhaupt keine Kraft mehr haben, sauer zu sein auf diesen Trümmerhaufen, der da vor ihnen steht, der wieder mal verkackt hat in der Crunch-Time, dass sie dann einfach für sich diesen Abend noch so schön gestaltet haben, wie es irgendwie möglich war, dass er halt einfach so ein irgendwo in der Scheiße von Paderborn halt diesen Song für sich angestimmt haben, weil es den Abend konntest du eh nicht mehr retten. Das wäre jetzt meine Interpretation gewesen.
Also ich interpretiere da, ohne das jetzt natürlich zu wissen, aber also ich interpretiere da eigentlich insofern das raus oder da rein, dass eigentlich der Graben zwischen Fans und Mannschaft viel größer ist, als man eigentlich vermuten würde.
Mittlerweile viel größer.
Mittlerweile viel größer. Oder auch in den letzten Jahren sich immer mehr aufgebaut hat. Dass die Fans sich eigentlich eher selber feiern und dass überhaupt 0,0 eigentlich der Mannschaft geht. Die stehen ja jetzt da vorne. Was sollen sie anderes machen? Aber ob sie da nun gestanden hätten oder nicht, das galt 0,0 den Spielern. Ja. Vielleicht
das auch, war auch kein Support für die.
Das war kein, das war kein Support, sondern es geht ein und allein für die Scheißzeiten, die man hat, dass man mit seinen Leuten, mit seinen Freunden, dass ne, das Fußball doch am Ende vielleicht doch mehr ist. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass dieser Graben zwischen Fans und Mannschaft viel, viel größer ist, als man ihn eigentlich vermuten würde, dass man nämlich gar nicht mehr die Mannschaft in dem Sinne supportet und so unterstützt, wie man das jetzt wahrscheinlich aus diesem Gesang und diesem Zusammenstehen da vermuten würde.
Könnte man den Fans jetzt nicht übel nehmen?
Ja, nein, genau.
Ich wollte nur sagen, aber gerade was dazu stimmt ist, ich gehe auch ins Stadion jetzt mit euch, weil dass ich da auch mich freue, meine Freunde zu sehen. Also ich gehe mittlerweile nicht ins Stadion, das muss ich auch zugeben, weil ich sage, ich möchte jetzt die Creme de la Creme des Fußballs sehen und weil da gucke ich dann lieber Champions League, also ist jetzt auch mies immer in diesen Monaten, wo die CL nicht die CL-Vorrunde ist, sondern wo man jetzt CL-Halbfinals und Europa League-Halbfinals hatte, da ist natürlich der Gap immer am riesigsten, aber klar, ich gehe mittlerweile auch ins Stadion, was ja schön ist, aus anderen Gründen und nicht, weil ich sage, mich interessiert jetzt mal der beste Fußball Hamburg, so, ne?
Aber ich dann verwundert mich der Zeitpunkt, dass sie das dann singen, wenn die Mannschaft zur Kurve geht, dann das impliziert ja eigentlich, dass die Songs, die dann gesungen werden und die Reaktion, die dann kommt, gilt der Mannschaft. Also
ja, genau.
Sie ja vielleicht auch singen können, wenn die Mannschaft, ich sag mal, sie gehen zurück in die Kabine und dann stimmt es an. So. Also irgendwie
sowas. Ja, genau.
Das stimmt das irgendwie in der 88. Minute an oder sowas, so dass man sagt, okay, jetzt nochmal für uns.
Aber es könnte natürlich auch ein bisschen ironisch gemeint sein. Ne? Also im Sinne von so, ihr schnallt es einfach nicht. So, wir singen das hier. Und ihr denkt, das gilt euch oder dem, ne, dass wir dort hinter euch stehen. Ey, merkt ihr es eigentlich so nach dem Motto? Ja. Keine Ahnung. Ist nur eine Sache, die ich da rein interpretiere. Ich glaube, dass der Graben zwischen Fans und Mannschaft deutlich größer ist, als wir ihn immer vermuten würden und dass die aktive Fanszene sich auch viel mehr vom Fußball entfernt oder von den Leistungen der Mannschaften, der Spieler irgendwie beeinflussen lässt, sondern die ziehen ihr Ding durch und für die steht der Verein über allem Und alles andere, ja, natürlich Aufstieg schön und gut, aber die ziehen ihr Ding durch.
Ja, und das nervt. Also, was heißt und nervt? Ne? Ich will keinen Frontalangriff.
Verein über allen.
Aber das ist,
ja nicht so schlecht.
Ist okay, aber das ist so dieses. Ich finde, man irgendwie.
Ja,
ja, ja, so ein bisschen so leicht. Also, auf dem Platz soll ja auch Leistungskultur herrschen und dann irgendwie alles zu feiern, was der Verein macht, so, egal ob man gewinnt oder verliert, so dann.
Ich finde auch,
also. Hab ich doch lieber mehr, wenn gewonnen wird, wird lieber krass gewonnen, verloren, dann kann man auch mal sauer sein und das auch mal wissen lassen, dass das halt nicht so gut ist.
Finde ich auch.
Auf also der anderen Seite, Gato, bist du ja, da muss ich jetzt mal, musst du dich jetzt auch mal rechtfertigen, ja. Ich glaube, du bist der Erste, der sagt, mir ist nachhaltiges Konzept mit Spielern, die jetzt nicht überbezahlt sind und irgendwie vielleicht nicht sofort aufsteigen, lieber als jemand, der jetzt aufsteigt mit überteuerten Gehältern und dann.
Aber nicht nach 7 Jahren.
Erde überlässt. Nee, aber da ist Gato ja auch. Ja. Also deswegen wundert es mich, dass du jetzt sagst, du hast der Leistungsgedanke zählt, aber auf Teufel komm raus willst du ja auch keinen Leistungsgedanken.
Ja klar, wenn man jetzt das...
Ordne das mal ein.
Ja, ja, klar. Also, ja, das sind fast zwei Paar Schuhe. Also das eine ist ja die strategische Ausrichtung vom Verein, aber wenn man jetzt sagt, als Fan ist ja so Liga ist egal und egal wie ihr spielt, wir supporten trotzdem, weil wir den Verein supporten, dann ist das so, wo ich sage, okay, die Fans haben okay, auf jeden Fall keinen Ehrgeiz mehr und ich als persönlicher Fan, ich habe schon ja Ehrgeiz, dass wir in die erste Liga hochgehen und wir Europa spielen oder europäisch spielen und das finde ich so, das sollte von den Rängen auch irgendwie zu spüren sein, dass die halt auch Ehrgeiz haben, dass wenn es gut läuft, man mehr supportet, wenn es halt nicht so gut läuft, supportet man halt nicht so viel und nicht, ich sag jetzt mal, das ist jetzt noch nicht so, aber immer auf dem gleichen Level supportet, so, weil das ist irgendwie das Schlimmste, egal, in der ist irgendwann so, wenn Tor fällt, dann wird weiter getrommelt und wenn Tor gegenfällt, dann wird weiter getrommelt und irgendwie, also als wenn alle mit der
Augenklappe ja, ins Spiel gucken.
Aber
so
da,
ganz, das jetzt ja, ganz aber da müsst ihr mir doch recht geben, dass sich da der Support, also nicht gar nicht nur in Hamburg, sondern allgemein in den Stadien, dorthin gehen schon ganz schön verändert hat, dass es weniger spielbezogener Support ist, als es vielleicht vor 10, 15 Jahren war, wo ganz klar irgendwie, ne, jetzt mal davon mal ab, dass es nicht der beste Support war, wenn Oliver Kahn abgeschlagen hat, ne, das so. Aber
ich glaube, es ist auch aus der Not heraus, weil ansonsten hätten wir die letzten 10 Jahre auch wenig Support gehabt. Also wir haben ja nicht oft gewonnen. In der zweiten Liga haben wir jetzt verhältnismäßig mehr gewonnen als in der ersten Liga in den letzten Jahren. Aber unterm Strich, also vielleicht war es auch so ein bisschen so, aus der Not heraus hat man dann gesagt, na gut,
also ja auch nicht weg früher, HSV, früher war ja, auf jeden Fall mehr Kritik von den Rängen definitiv und wir sind Hamburger und ihr nicht. Ne?
Aber oder ich glaube auch
aus Hermann Rieger könnt ihr alle gehen. Das sind diese ganzen Gesänge, die es ja immer gab, wenn es nicht lief.
Aber Schalke, wenn man sich Schalke anguckt, auch immer volle Hütte, ja, obwohl das noch viel schlimmer ist. Werder Bremen damals auch immer volle Unterstützung gehabt. Also viele Vereine hatten da jetzt in den letzten Jahren.
Aber ich glaube, wie du schon sagst, der Bezug zu der Mannschaft ist auch verloren. Früher war die Elf, die auf dem Platz stand, ja irgendwie Typen wie du und ich, die auch aus der Kurve irgendwie kamen. Und heute hast du da irgendwie so eine kleine Typen, so eine Leroy Sané oder wie die heißen, das ist ja kein Typ aus der Kurve, mit dem man sich identifizieren kann als Fan. So, ich glaube, deswegen sind die Fangruppierungen auch dahin gegangen, wie du schon gesagt hast, dass man irgendwie seine eigene Sprache und für sich selbst irgendwie auch eintritt und nicht mehr unbedingt mannschaftsbezogen Support macht.
Ja, ein Stück weit. Also, ja, auf der anderen Seite hast du auch die Müllers dieser Welt, wo man sich dann irgendwie als Bayern-Fan, wenn du jetzt schon Sané sagt, wahrscheinlich irgendwie dann rein identifizieren oder so mit anderen. Aber
Golds oder Bäron ist, also ich aus dem aktuellen, einige waren zwar bei uns hier im Podcast, die waren auch super nett, aber das habe ich nicht das Gefühl, das sind irgendwelche Typen, mit denen man sich auf der Straße entspannt unterhalten kann. Die leben in ihrer kleinen Bubble und sind am Wochenende dann 90 Minuten auf dem Platz.
Aber, das ist natürlich das Fußballbusiness, was sich immer weiter dreht. Ja, ne? Also, ja. Und ich meine, die Fans.
Aber auch von den Fans wegbewegt auch, finde ich.
Genau, aber das ist ja das, womit, ne, wo protestiert wird, wo Tennisbälle fliegen und um dieses Gap nicht noch weiter entstehen zu lassen. So. Und das, weißt du, auf der einen Seite beschwert man sich, dass es irgendwie, dass da nicht mehr irgendwie Kontra von der Tribüne gegeben wird. Auf der anderen Seite stellt man sich aber auch nicht mehr hin und kämpft dagegen oder sagt so, ich verstehe es nicht, warum die jetzt hier wieder gegen den modernen Fußball. Ja. So, aber es sind genau die Sachen, die es kaputt macht und die das eben vermissen lassen. Mhm. Trotzdem, ich bleibe dabei. Ich finde auch, dass vom Support her dort in vielen Momenten oder in einigen Momenten schon kritischer auch damit umgegangen werden sollte, um das nicht immer alles so abzunicken. Und ich glaube, dass es vielleicht auch das, was ich vorhin sagte, dass man sich da einfach zu weit voneinander entfernt hat.
Es soll ja situativ negativ sein, ne? Soll nicht irgendwie 45
genau,
Minuten lang so, aber weiß nicht, wenn man eine Halbzeit schlecht war, kann man mal pfeifen oder danach kann man auch mal so, das ist ja, wenn du nach Hause gehst und du schreibst eine 5 in Mathe oder eine 6 und dann sagt der Vater, ach, alles cool, ne? So, ich liebe dich, du bist mein Sohn.
Mein Mathe liebe ich sehr.
Ja, genau, genau. So. Ja. Da muss er auch mal kurz sagen, so, ey, das ist scheiße. Und dann
liegt die 6 auch noch so schwer?
Oh, ich glaub, weiß ich doch.
Ich glaube, es gibt schon... Nein, aber ich glaube, es gibt schon viele Eltern heutzutage.
Realschule gehört nicht mehr.
Ja, eine 6, Mensch, das ist ja nicht so super, ne? Also gibt es auch viele.
Ja, klar, aber denn, du kannst einmal dann negativ sein und dann sollst du ja positiv sein. Du sollst ja nicht die ganze Zeit dann grumpy sein.
Also in einer Leistungsgesellschaft wie dem Fußball auf jeden Fall.
Ja. So einer, ja,
naja, und gut. Ist dann auch schauen krass, also sorry, dazu fehlt mir das Beispiel ein, dass der DFB dann ja auch entschieden hat, in den unteren Jugenddingern zielen dann keine Tore mehr irgendwie oder keine Spiele, ne? Also gibt es kein Gewinnen und Verlieren mehr. Also das ist ja auch krank, also wohin die Leute dann von klein auf an erzogen werden. So, also dieser Leistungsgedanke, ist ein interessantes
Ding. Diese Funinho-Sache, meinst du, oder?
Ja, aber ist ein interessantes Ding, aber da gehen wir zu weit in die Breite. Denn es gibt, finde ich, viele News. Also trotzdem, irgendwie, es hat sich nach dem Spiel dann noch einiges ergeben.
Was für News? Erzähl.
Ich fange zum Beispiel direkt Nein, also zum Beispiel, ich fange mal an.
Soll ich nochmal das Intro starten?
Die Reaktion nach dem Spiel, Steffen Baumgart, ich fand, das war sehr deutlich und vielleicht auch aus der Emotion heraus.
Der Erwachsene.
Er hat gesagt, er möchte unbedingt, also da haben wir schon mal eine Personalie für heute gefühlt abgehakt, er möchte unbedingt nächstes Jahr nochmal angreifen. Das stand nicht fest, das wurde so von Anfang an nicht kommuniziert.
Aber es steht jetzt immer noch nicht fest. Er sagt nur, dass er es machen will.
Nee, aber ich glaube schon, dass es wenig Trainer gibt, die sich so weit aus dem Fenster lehnen, wenn sie nicht auch gewisse Chancen sehen, dass sie weitermachen können. Habe ich jetzt noch nicht so
weiß ich nicht.
Habe ich aber noch nicht so oft mitbekommen, sage ich ganz ehrlich, dass ein Trainer nach der Saison sagt, mit seinem Standing dann auch, ja, ich habe hier richtig Bock weiterzumachen und dann drei Wochen später weg war. Ich fand, das war ja mal eine klare Aussage. Ja?
Ich fand eine andere Aussage von ihm viel klarer.
Ja, fand ich auch. Ja, deswegen,
mit den Spielern.
Also das Interview war, also das war ja.
Das hat für mich sehr tief blicken
lassen. Es braucht nicht die Spieler, die von der Qualität passen, sondern die Spieler, die in der Birne mit der Situation umgehen können, um eben ihre Leistung abrufen zu können. Das und auch, was ich.
Das war ein ganz schöner Diss.
Genau, er hat jetzt nicht gesagt wegen der Birne, aber er meinte, vielleicht brauchen wir Spieler mit anderen Qualitäten.
Genau,
ja, die genau. Halt, ja, und da weiß man da mental genau. Oder dass man halt von der Einstellung her.
Das war vorsichtig, aber schon sehr direkt.
Genau, und
gesagt,
das Talent allein nicht reicht.
Ja.
Das ist so die Interpretation,
wie wir es wahrscheinlich. Also, wenn es nicht die Qualität das entscheidende Kriterium ist, dann muss es ja jemand sein, der was anderes außer Qualität mitbringt. Und das ist halt
Siegeswille,
mentaler
Wille. Genau. Man sieht es in der zweiten Liga, es sind oft Mannschaften aufgestiegen, wo der Kader
Verteidigungswille.
Ja, wo der Kader schwächer war als der vom HSV. Ehrlich gesagt, eigentlich fast immer. Und da muss man ja irgendwann mal einen Schluss ziehen. So, anscheinend ist jetzt nicht die Mannschaft mit den die am besten auf dem Papier ist oder die qualitativ vielleicht am besten ist oder die besten Talente hat, geht hoch, sondern in der zweiten Liga ist vielleicht mental, Wille oder irgendwas anderes.
Also das noch fand mehr. Ich war ein beeindruckendes Interview. Also das war einmal kurz alles rausgefeuert, was man so von ihm hören konnte.
Ja.
So, und also das finde ich interessant so als Personalie und dann geht es direkt weiter um Muchels Lieblingspersonalie, Mario Vuskovic. Ja, gibt es eine spannende Entscheidung. Du hast eine Prediction noch offen. Also wenn, dann ist es jetzt...
Aber es ist morgen, übermorgen,
Dienstag
und Mittwoch, ne?
Sind die Verhandlungstage?
Genau, morgen startet die Verhandlung, aber mit einem Urteil ist halt vielleicht in 2 Monaten erst zu rechnen oder auch noch länger. Also das Ziel kann sich, es kann ganz schnell gehen, aber man rechnet eher, das sind 2-3 Monate beim Urteil.
Du bleibst bei deinem Tipp?
Dass er diese Saison nochmal spielt.
Nee, dass er da freigesprochen wird oder dass es einen Verfahrensfehler gab. Also ich sag, es wird leider... Doping festgestellt und er muss seine 3- bis 4-jährige Sperre absitzen.
Ich hoffe natürlich das komplette Gegenteil, definitiv.
Hoffe ich natürlich auch.
Ja,
meine Hoffnung ist nicht mehr so hoch.
Ja, ich weiß es nicht. Also es vermehren sich auch die bei der Nade andere Sachen. Irgendwie sei es mit diesen China. In China gab es auch. Ich habe es nur überflogen, bin ich ganz ehrlich. In China mit dem Skandal, wo auch die Nade verwickelt ist. Also es sind so viele Sachen.
Muss auch gucken, wenn man wirklich gegen die NADA oder WADA entscheidet, das hat ja dann auch wirklich weitreichende Folgen,
definitiv.
Weil dann ist ja dieses ganze System NADA und WADA wird ja dann erstmal hinterfragt, weil die Methoden, wie Doping nachgewiesen wird, ist ja dann mit so einem Urteil einfach über den Haufen geworfen. Ne?
Aber meinst du, dass es darf ja in der Urteilsbegründung oder darf sowas ja keine Rolle spielen?
Genau, darf es nicht. Deswegen glaube ich, man wird versuchen, irgendwo eine Abwägung zu finden, dass da jetzt auch diese Institution, dieses Doping-Institut, die jetzt nicht komplett zerstört wird,
mit also, dem Urteil. Meinst du so, also jetzt nur mal so in die Tüte gesprochen nach dem Motto, du warst jetzt so lange gesperrt, man kann es dir nicht wirklich nachweisen, aber auch nicht das Gegenteil.
Du musst aber auch keine Geldstrafe mehr zahlen oder irgend sowas. Oder hast einen Anspruch auf Gehalts- oder einen Schadensersatz von der NADA, aber du wirst auch nicht länger gesperrt. Irgendwie so ein Mittelding kann ich mir vorstellen. Deshalb erst den 7. wieder spielberechtigt.
Aber das hatte man ihm ja quasi schon angeboten. Mit einer 2-jährigen Sperre. So nach dem Motto, wenn du das jetzt annimmst und zugibst, dann bist du nach 2 Jahren durch damit und da ist man ja in Revision gegangen. Also das hätte man ja...
Dass er vielleicht ohne Schuldeingeständnis vielleicht denn eine Einstellung des Verfahrens, dass er halt sagen, du hast 2 Jahre Sperre, aber du musst es auch nicht zugeben. Und
das ist also wirklich juristisch alles auf... Ja.
Es ist auf jeden Fall die letzte Instanz. Wenn am Mittwochabend ein Freispruch kommen sollte...
Den es noch nicht geben wird, nochmal. Ja. Wird es nicht geben.
Es ist schon safe.
Es ist nur Anhörung.
Du hast zwei Tage
nur Anhörung, dann ziehen sich die Richter zurück und entscheiden irgendwann in den nächsten Wochen.
Es ist
Wochen
safe, dass sie erst in ein paar Wochen?
Ja.
Ah, okay. Ich dachte, es würde auch noch eine Möglichkeit geben.
Also das würde alle maximal wundern.
Okay.
So, also das ist jetzt wirklich nur nochmal die Aufnahme. Und es ist schon mal ein kleiner ein Rückschlag auf jeden Fall. Es war ja eine öffentliche Sitzung eine öffentliche Anhörung. anberaumt und wurde auch zugelassen, da hat man das Ganze wieder einen Rückzieher gemacht und das Ganze wird nicht mehr öffentlich sein.
Okay. Das wäre tendenziell ein Punkt, der natürlich die HSV-Saison doch noch retten könnte, wenn es...
Auf der menschlichen Ebene definitiv, ja.
Ja, also Heimspiel, Vuskovic ist dabei, wird in der 88. eingewechselt, dann kannst du wirklich sagen, okay, ey, wir haben den Kollegen zurückgeholt.
Ich hätte meine Prediction.
Richtig. Also von daher, ja, aber wenn...
Aber damit ist leider nicht zu rechnen.
Nein, so. Nein.
Aber wegen Prediction, Kai hat eine richtige gemacht. Der HSV wird nicht Dritter, hat er gesagt
zum Saisonende. Hast ja jetzt mal ganz ehrlich. Also natürlich ist es ein beschissener Moment, aber ey, also noch dramatischer wäre es jetzt, wenn wir wieder in die Relegation gekommen wären und dann irgendwie in der Relegation es wieder nicht geschafft hätten. Das wäre vielleicht sportlich ein bisschen näher an der ersten Liga gewesen, aber ich habe mir auch gewünscht, dass wir mal nicht wieder in der Relegation sind.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aber wenn du kannst, also ich finde, nicht in die Relegation zu kommen, weil man es, obwohl man beide Spiele gewonnen hat und es dann einfach nicht geschafft hat, aber das Spiel gegen Paderborn so abzuschenken und nicht mal die Chance zu wahren, dass es möglich sein könnte, dass man noch in die Relegation kommt. Sorry, aber das... Null Verständnis.
Ja. Und ich hatte dann jetzt auch noch eine richtige mit den Auswärtstoren. Ich hatte ja gesagt, der HSV bekommt maximal 11 Gegentore auswärts in der Rückrunde. Es wurden 9. Also diesmal keine Spende. Und ich brauche jetzt noch einen Doppelpack Benisch am letzten Spieltag. 15 Tore soll er, 13 hat er.
Er wird nicht spielen.
Lass uns mal bitte da.
Ist er wieder verletzt gewesen?
Oder? Nein, aber ich denke, jetzt im Zuge der EM wird sich schonen und wird sich nicht nochmal das Risiko eingehen, verletzt. Es geht um nichts mehr. Also ich würde einfach mal
drauf tippen. Das ist das Schlimmste, deswegen hatte ich auch wegen des Saisonfazits erst in die Gruppe geschrieben, weil es ist Spieltag 33 und man kann die Saison abhaken.
Ja, also warte mal. Benisch ist jetzt, also wie seht ihr das? Das ist ja unser, für mich, der wichtigste Spieler in der Mannschaft.
Tafelsilber.
Das, was ist jetzt? Also seht ihr eine Zukunft von Benisch?
Nein, ich glaube, das war doch, was doch im März oder April, März und Februar gesagt wurde. Er selbst will nächstes Jahr Bundesliga spielen oder zumindest in irgendeiner höchsten Spielklasse. Am liebsten mit dem HSV. Aber ich glaube, der ist weg nach der EM.
Kann man sich den ja auch noch überhaupt leisten, ist die Frage, ne? Also das ist...
Also Vertrag hat er noch, aber eine Ausstiegsklausel.
Ja, der ganz geringe Ausstieg, irgendwie einen einstelligen Millionenbereich. Also das ist eine sehr niedrige Ausstiegsklausel.
Weil ich da irgendwo auch gelesen hatte, dass...
Man könnte verlängern und die Ausstiegsklausel rausnehmen, aber dann, das kann man sich wahrscheinlich nicht leisten. So. Ich sag's euch so ganz ehrlich, bin bei Baumgart, dass ganz viele Spieler diese Saison einfach nicht gezeigt haben, was sie drauf haben und dementsprechend es nicht verdient haben, irgendwie in der nächsten Saison noch eine Chance zu bekommen.
Dazu gehört Benisch aber nicht.
Dazu gehört Benisch nicht. Ja. Und deswegen mache ich mir da ganz große Sorgen, dass ich sage, dass Benesch einer der wenigen Spieler ist, die ich oben, also ich persönlich, kannst du sagen, wünsche mir, dass Benesch bleibt. Er ist für mich unglaublich wichtig. Es gehen einfach rein statistisch die allermeisten Scorerpunkte flöten, wenn er geht. Die muss erstmal jemand anderes für ihn kompensieren. Ich sehe das auch nicht, dass die Mannschaft das kompensiert. Insofern bin ich da traurig. Also die Personale Benesch macht mir Sorgen, die werde ich aufmerksam verfolgen. Dazu gibt es übrigens noch 2 weitere Personalien.
Hau
raus. Und zwar die Leihgaben. Hatzika Dunic und Poreba. Wie steht ihr zu denen? Die sind geliehen und Costa muss jetzt Gespräche mit den Beratern führen, ob sie sich eine weitere HSV-Zukunft vorstellen können. Könnt ihr euch eine weitere Zukunft von Poreba und Hatzika Dunic vorstellen?
Oh, ich finde, wir gehen ja jetzt schon ins Saisonfazit, aber...
Ne, müssen wir nicht, aber das ist so...
Bisschen können wir machen, aber ich...
Poreba, ja.
Poreba, ja. Hatzika Dunic war jetzt nicht die Erleuchtung, war hinten raus mit Schonlau, kannst du machen. Klar, Vuskovic, Schonlau hätte ich jetzt lieber in der neuen Saison, you never know. Wenn jetzt aber Ramos und Hatschika Dunic dann nicht mehr da sind und wir dann neun, dann, also die Welt geht nicht unter.
Ja, also nochmal ganz kurz zu deinem, du hast es vorhin gesagt, ne, die Abwehr gewinnt oder den Aufstieg gewinnst du mit der Abwehr, dementsprechend ist für mich irgendwas ganz klar, ändern, ja. Wir brauchen eine komplette neue Innenverteidigung.
Genau. Dann gehe ich aber weiter und sage, der dritte Leihspieler ist Ignaz van der Brandt. So, würdet ihr den behalten?
Mit Brandt, nicht Brandt.
Ja, Brandt.
Ja. Noch brennt er nicht für den HSV, aber vielleicht demnächst.
Ich war mit Ignaz überfordert. Ignaze oder keine Ahnung. Den muss man ja von der Qualität wohl halten. Also ich bin bei dir, Innenverteidiger, aufgrund des Fazits, weg. Beide weg. Wirklich alles, wo man Fragezeichen hat, weg. Wenn das denn, ich meine, das kostet auch immer alles Geld, ne? Also man kann jetzt auch nicht, aber
Hatschika Dunic ist ausgeliehen.
Van der Brandt würde ich behalten, wenn es irgendwie geht. Ja. Oder hat er euch enttäuscht? Weil ich meine, bei ihm ist das Gap in der Rückrunde am höchsten zwischen Qualität, die vorhanden ist, und Qualität, die er auf den Platz gebracht hat. Laut Baumgarts Ansage ist das natürlich dann eigentlich ein Spieler, der weg muss. Auf der anderen Seite sage ich, mit Benesch und Van der Brandt musst du brutale Qualität im Kader halten.
Ja, ich bin Fan von Van der Brandt, auch wenn er jetzt im letzten Drittel der Saison, fand ich, nicht so geil gespielt hat. Ja, aber das muss man irgendwie, ist doch eine Frage der Alternative, vor allem gerade bei der Mentalität, vom Kopf her, was Baumgart angesprochen hat. Das ist ja auch was man von außen teilweise nur bedingt irgendwie feststellen kann. So. Also, was ist mit so einem Reis, was ist mit so einem Pfarrei? So. Also
ja, genau, ich wollte jetzt nur
so, ne? Also da musste, ja, genau, aber da musste irgendwann irgendjemand, also, oder irgendwie so zumindest drei, vier Spieler aus der ersten 11 oder 12, 13 müssen ja vom Kopf her nicht so gut sein. Und ja, ich glaube, die Frage, wer ist denn das überhaupt?
Ja, ich wollte jetzt nicht das Saisonfazit vornehmen, aber ich wollte jetzt nur die Verteidigung nehmen. Ambrosius ist auch noch ein Fragezeichen. Ambrosius haben wir, da läuft der Vertrag aus. Mhm. Was machen?
Ja, ciao.
Wirklich?
Ja.
Ich habe ihn als Kämpfer mal gesehen.
Ja, aber am Ende des Tages hat er die Saison es auch nicht geschafft, er hätte die Chance gehabt, er hätte so viele Chancen in der Innenverteidigung, seinen Platz zu finden, hat er nicht geschafft. Und nur kämpfen ist es am Ende des Tages dann vielleicht auch nicht.
Aber ist, also, ne? Wenn man jetzt mal die Leihgaben und die Vertragsspieler, also mit Ambrosius durchgeht, dann hat man ja schon viele Optionen, weil, wie Jonas eben gesagt hat, es kostet gar nicht so viel, wenn die geliehen sind und der Vertrag ausläuft, dann hast du ja keine Kosten, auf denen du noch sitzt.
Ja, aber die sind scheiße.
Ja, das, umso besser, genau, wenn der Vertrag,
also weg,
wenn
die Vertragssituation, also weg damit.
Ja. Aber sag dir mal, wenn du einen Spieler leihst, also auf der einen Seite ist es natürlich super, du hast, ne, weniger Kosten, du musst ihn nicht kaufen. Sind solche Spieler eigentlich vom Kopf her, wenn wir nämlich das Thema von Baumgart ansprechen, dass die Spieler andere Qualität haben sollten, sind die vom Kopf her, wenn sie ganz genau wissen, sie sind eigentlich nur für ein Jahr ausgeliehen, sind die eigentlich komplett da?
Ja, sind sie. Bei Poyan Palo damals, als er von Leverkusen kam, der wusste, dass er mit Finnland die EM spielen wird und hatte jetzt nur dieses halbe Jahr beim HSV, um dann halt mit so vielen Toren wie möglich irgendwie sich in den finnischen Kader zu spielen in der zweiten Liga. Und ich glaube, das hat er ja damals auch geschafft. Er durfte ja mit zur EM. Also bei ihm hat man gemerkt, dass er da ist, auch wenn das jetzt nicht sein Stammverein ist. So, wenn es für die Spieler nicht direkt um irgendein internationales Turnier geht, weiß ich es nicht. Grundsätzlich willst du ja beim Leihverein auf dich aufmerksam machen, um vielleicht irgendwie bei Chelsea, Bayern oder Liverpool, je nachdem, wer dich ausgeliehen hat, dich wieder dahin zurückspielen in die Stammelf. Das ist ja die Idee dieser Leihe.
Oder den Wert zu steigern, aber auf jeden Fall glaube ich auch, dass wenn du normal ticken würdest als Profi, dann wirst du wahrscheinlich verliehen, weil du keine Spielzeit hast, und wenn du dann irgendwo anders bist, dann, wenn du da auch versagst, dann wirst du halt echt so paar Klassen drunter, also jetzt nicht liegen, aber Klassen drunter halt irgendwie verkauft oder Spielzeit keine Rolle mehr, deswegen.
Man merkt aber an euren Ansagen schon, dass dieser Spieler dann meistens im Individuum denkt, ne, und nicht irgendwie im Mannschaftsgefüge. Also ihm ist dann wichtiger, dass er eine
gute Absolut. Saison spielt.
Ja,
natürlich.
Dass die Mannschaft ihr Ziel erreicht. Ne? Also er sagt dann, im Zweifel sagt sich ein Benesch, HSV nicht aufgestiegen, aber ich habe geile Scorerpunkte abgeliefert, habe mich für die
EM qualifiziert. Kann
durchaus sein, top. So, und das kann es nicht sein, ne? Dass er jetzt sagt, top.
Absolut. Ich glaube auch.
Ich glaube auf jeden Fall, dass Heuer weggeht diesen Sommer. Mhm. der wird sich nicht noch ein Jahr auf der Bank antun.
Hat er nun gerade verlängert in diesem Jahr, ne? Also
aber bevor dieser Wechsel des Torwarts kam, genau. Als er noch Stammtorwart war, hat er verlängert.
Naja, genau. Ist ja auch eine Frage, wohin will er gehen? Kriegt er da so viel Geld wie beim HSV? Und
oder sagt Baumgart, in Zweikampf ist wieder offen?
Definitiv, ja. Also ich bin gespannt. Man muss ja auch sagen, dass jetzt Raab jetzt nicht, also ich könnte jetzt nicht sagen, das war jetzt der Schlüssel, den Torwart zu wechseln. Also ja. Das hat's jetzt nicht rumgerissen. Aber was, also nicht, ich glaube, jeder dritte Kommentar in unseren Instagram-Stories ist Umbruch, Fragezeichen, versuchen Spieler zu halten oder kompletter Umbruch. Ich meine, wir sind jetzt schon gerade, De Goes, Umbruch im Sommer. Was macht der Aufsichtsrat, neuer Trainer? Wie ist denn eure Meinung dazu jetzt? Also Umbruch, nein?
Ohne einzelne Namen wäre ich jetzt für den Umbruch, weil man hat mit diesem Kader ja die letzten 3 Jahre oder 2 Jahre gesagt, wir wollen die Spieler zusammenhalten, damit sie zusammen wachsen können und damit sie sich aneinander gewöhnen und dann als geschlossene Truppe hochgehen. Die Idee hat jetzt auch nicht funktioniert im dritten Jahr, wo Glatzel und die weiteren Stammspieler da geblieben sind. Und ich finde, gefühlt war auch so die letzte Luft irgendwie raus, nachdem man im letzten Jahr mit 66 Punkten trotzdem nur Dritter wurde und dass dieses Jahr schon nicht mehr so richtig viel Dampf hinter dieser Truppe.
Stand jetzt bin ich dafür,
ich wäre pro Umbruch.
Baumgart behalten, bei den Spielern relativ großer Umbruch bei der Mannschaft, ja. Dann bei den Verantwortlichen so würde ich Bolthuber eher behalten, kommt tatsächlich ein bisschen auf die Alternativen drauf an. Für mich, also weiß ich nicht, Magath keine Option. Ich habe jetzt noch keine, also es kann sein, dass im Hintergrund irgendwie krass gearbeitet wird, traue ich dem Aufsichtsrat so nur bedingt zu. Wenn mir jemand eine Alternative sagt und versichert, dass die unglaublich geil ist, so dann klar, bin ich auch irgendwie dafür offen, mir das zumindest anzuschauen oder anzuhören, auch wenn ich nichts entscheiden kann. Und dann aber auch irgend vielleicht noch eine Person für Sport oder technischen Direktor, irgendwas, der den trotzdem ein bisschen, ich sag jetzt mal, Feuer gibt oder mal irgendwie andere Impulse, andere Sichtweise oder auf jeden Fall da auch irgendwas verändert, ohne, aber ich finde, da sollte die Konstanz ein bisschen beibehalten werden, weil ich die für gute Leute halte, da grob eher beibehalten. Also das ist so, ich sag jetzt mal ganz grob meine Sicht, aber
ja, schon mal. Aber was sagt ihr zum Aufsichtsrat?
Ja, irgendwie geht...
Das ist ein absoluter Trödelhaufen. Wenn, je nachdem, wie weit der Artikel gestern Abend vom Abendblatt da stimmt, was wurde da so umrissen, dass beispielsweise 3 von 6 sich mit Schmadtke getroffen haben sollen und Schmadtke das Gefühl hatte, die haben keinen Plan, was für ein Anforderungsprofil sie an einem Sportvorstand stellen und dass er dann halt aus diesem Grund dem HSV abgesagt hat, obwohl die Aufgabe ihn per se gereizt hätte. Und ich finde auch, die sind, glaube ich, heillos überfordert mit der Aufgabe, mit ihrer Aufgabe als Aufsichtsrat.
Aber es ist die Aufgabe, das Sportliche des Aufsichtsrats, also der Aufsichtsrat ist doch nicht für das Sportliche.
Nee, der Aufsichtsrat muss aber sagen, okay, wir haben dort einen Sportvorstand, der in den ersten paar Jahren war es nur Bold, in den letzten Jahren war es Costa als Fußballdirektor und im Zusammenhang mit Jonas Bold, dass sie sagen, okay, die Aufgabe, mit der er angetreten ist, war der Wiederaufstieg, die hat er jetzt im 5. Jahr in Folge nicht geschafft. Wir müssten uns zumindest mal auf den Markt umgucken und vielleicht Gespräche führen, um einen Nachfolger irgendwie zu suchen, der vielleicht dieser Aufgabe gewachsen ist. Das ist die Aufgabe des Aufsichtsrats, dass er halt der Verein eine Führungsposition besetzt, die das Anforderungsprofil und die Ziele des Vereins umsetzen kann. So, und starr stellen sie sich maximal dumm an oder sehr schlecht oder sehr dilettantisch.
Die Personalentscheidung halt einfach.
Ja, das genau.
Ich sehe es gar nicht in der Personalentscheidung. Ich sage, dass der Aufsichtsrat, was man dem Aufsichtsrat vorwerfen muss, ist, dass er es nicht geschafft hat, in den letzten 2 Jahren klar und deutlich ein Anforderungsprofil zu kommunizieren nach außen, was denn jetzt wie wichtig ist. Ja, also es wird immer gesagt, wenn der sportliche Erfolg nicht da ist, wir müssen den sportlichen Erfolg haben. So, wenn das sportliche Erfolg irgendwie halbwegs da ist oder man in der Saison einen gewissen Punkteschnitt hat, dann wird immer gesagt, ja, aber uns ist noch viel wichtiger als der sportliche Erfolg, dass wir im Verein Ruhe haben, dass wir einen gesunden Personalschlüssel haben, dass wir ein gesundes Gehaltsgefüge haben, dass wir ein zufriedenes und ruhiges Arbeiten haben, dass wir ein seriöses hanseatisches Arbeiten haben, ja. Und da muss man ja jetzt mal wirklich, ich glaube, die Frage, was willst du jetzt ändern, die lässt sich logisch daraus ableiten, dass der Aufsichtsrat jetzt ein Profil erstellt und ein Aufgabenprofil erstellt und sagt, okay, wie wichtig ist uns, gewichtet auch dann, ne, in Prozenten, wie wichtig ist uns der sportliche Erfolg? Haben wir das in der Vergangenheit genug kommuniziert, dass das der entscheidende Faktor ist, dass der entscheidende Faktor ist, um eine Note dann für die entsprechenden verantwortlichen Personen zu geben? Und da hat dann auch Schmatt gerecht, dass der das, glaube ich, auch nicht rausgehört hat. Wollen die jetzt jemanden, der den Verein seriös, solide, gerne dann aber auch längerfristig in die erste Liga bringt, oder wollen die jemanden, der jetzt alles über den Haufen wirft und versucht direkt im nächsten Jahr aufzusteigen, wollen die jemanden, der jetzt irgendwie auf Kosten der Finanzen irgendwie auf Teufel komm raus das Gehaltsgefüge wieder anhebt, aber dadurch den sportlichen Erfolg fügt? Und da ist der Aufsichtsrat für mich viel zu schwammig. Keiner weiß, was ist jetzt hier überhaupt wichtig. Für mich haben die Fans ihre Meinung abgegeben, die haben gesagt, wir unterstützen den HSV, wir wollen hier eben keine Karpalken wie Wüstefeld und Jansen, wir wollen hier irgendwie, wir wollen keinen Magath, der jetzt hier irgendwie völlig unseriös alles überhaufen wird, wir wollen keine Spieler, die jetzt irgendwie Max Kruses dieser Welt, die jetzt nochmal so ein Jahr versuchen, den HSV zu pushen, sondern wir unterstützen soliden, seriösen Hamburger Weg, allerdings natürlich nicht mit diesen sportlichen Ergebnissen. Und wenn der Aufsichtsrat das jetzt mal konkretisiert und ableitet, was das Anforderungsprofil jetzt wirklich ist und zu dem Entschluss kommt, dass wirklich nur das Sportliche zählt und alles andere egal ist, ja, dann müssen sie sich neue Leute holen. Und wenn sie sagen, ey, uns hat das irgendwie gefallen und wir wollen jetzt aber den Punkt wieder verlagern ins Sportliche und wieder mal den Fokus schärfen, ja, dann musst du vielleicht mal zusätzliche Personen holen oder vielleicht sagen, wir gliedern was, also wir verteilen die Verantwortung jetzt anders oder so, ja.
Aber ich würde tatsächlich einen neuen Sportchef holen und ich würde einen neuen Trainer holen. Wäre so meine neue Trainer, neue Sportchef und Jonas Bolt quasi als
CEO. Ja, man hört Stimmen, man hört Gerüchte, dass sozusagen ja im Aufsichtsrat die Leute sagen, dass man gerade in schweren Zeiten irgendwie das Personal nicht, dass man jetzt zusammenstehen muss und so weiter. Das ist so die Stimme jetzt, glaube ich, von einzelnen Leuten. Klar, das ist dann auch da, wo Schmattke wieder recht hat. Ja, zwei, drei sind eher so. Da müssen sie sich einig werden und das müssen sie dann auch nach draußen kommunizieren und die Fans mitnehmen und sagen, ey, wir sind stolz darauf, was wir erreicht haben, oder ey, wir sind todtraurig und müssen einen Umbruch machen.
Sportchef, ich drop meinen Namen, Arne Friedrich.
Hat mit HSV nichts zu tun. Also
ja, gut, der muss ja keiner.
Sorry. Das meine ich so nicht, aber ich finde, das ist so, der ist so sehr härter. Also,
Union, härter, also.
Der war bei Union?
War er nicht?
Nein.
Dachte ich. Oh, okay.
Gefühlt habe ich ihn auch bei Hertha eingeordnet, aber ich finde, also keine Ahnung, kann ich nicht so sagen.
Was mit Ben Hoffmann? Nein, keine Ahnung. Also
ist ja auch nicht unsere Aufgabe.
Genau,
natürlich nicht Union. Sorry, komme ich da drauf. Ja, Bielefeld, Hertha, Wolfsburg.
Ja, also der HSV soll es ja auch bei Wohlgemut probiert haben. Das ist der Mann, der gerade den Kader für den VfB zusammengebaut hat, mit dem sie in die Champions League gekommen sind. Auch da gab es eine Absage. Da wurde ihn von Rangnick empfohlen. Magath, das finde ich sowieso die schönste Story, ich hoffe, sie stimmt. Magath wurde ja nicht kontaktiert vom Aufsichtsrat, oder er hat den Aufsichtsrat kontaktiert, die haben sich nicht zurückgemeldet. Und weil Magath keine Rückmeldung bekommen hat, soll er wohl dann die Story der Bild gesteckt haben, damit die Bild halt ihn nochmal ins Spiel bringt, weil der Aufsichtsrat sich nicht bei ihm gemeldet hat. Ja. Und da, genau deswegen willst du so einen Typen nicht in dem Verein haben. So, der halt, wenn es nicht nach seinem Gusto läuft, dass er dann irgendwelche Bild-Sachen durchsteckt. So, ne?
Ja, aber es ist grundsätzlich, frage ich mich, wie auch diese ganzen Informationen immer aus dem Aufsichtsrat, wie sowas einfach immer wieder an die Presse kommt, also wer da den Maulwurf macht oder mit welcher Intention. Also wenn du sonst kein Anforderungsprofil erstellen kannst oder irgendwie dann nicht die Arbeit machst, die man erwartet.
Genau, also es soll jetzt wohl diese Woche, am Wochenende sollen Erik Huber und Jonas Bolt vorstellen, wie sie die Zukunft des HSV sehen und gestalten wollen nach dem verpassten Aufstieg. Und dass sie sich dann Ende der Woche oder Anfang nächste Woche äußern wollen diesbezüglich. Aber
Aufstieg plus.
Auch übrigens ein Fazit dieser Runde, aber auch der letzten Runden. Wir haben es ja schon öfter diskutiert, dass das wohl tatsächlich etwas ist. Also Deutschland hatte mal ein Problem, dass sie keine echten Stürmer hatten. Sehr bis in die Nationalmannschaft hoch gab es keine richtige Neun mehr. Heutzutage muss man ja auch mal festhalten, gibt es nicht mehr so wirklich viele Sportmanager, die jetzt Schlange stehen und totales Potenzial sehen beim HSV jetzt, das rausreißen zu können. Also das muss man ja auch mal, das kann man jetzt mal auch festhalten, Alternativen gibt es jetzt nicht wirklich viele.
Mit Steigeruch in den Adler?
Ja, also der hat, ich finde, der hat was. Also Oliver der ist, Bierhoff, ist auch kein völliger Dummkopf, René Adler.
Völliger Dummkopf? Nein, natürlich nicht. Nee, also ganz im Gegenteil. Ja.
Wie gesagt, es hängt wieder am Aufsichtsrat, wie die sich präsentieren und wie Kai schon gesagt hat, die müssen irgendwie eine Stimme kommunizieren, was sie von einem Sportvorstand erwarten. So. Und ich bin jetzt aber auch nicht auf dem Markt der Sportvorstände oder Sportmanager so aktiv, dass ich irgendwie weiß, wer bei Transfermarkt gerade irgendwie die ersten 10 sind, die keinen Job haben.
Ah, okay. Das hätte ich jetzt gedacht bei dir.
Ja, ich weiß. Meine,
damals bei Leibe warst du ja bei den Vertragsdetails relativ involviert. Aber ja. Es wird auf jeden Fall spannend. Also Gato googelt hier nebenbei.
Ja, also, ich bin durch.
Bist du durch?
Ja.
Mit dem HSV oder?
Mit der Folge, ja.
Mit der Folge. Ganz kurz, erste Liga verfolgt ihr auch so ein bisschen?
Ja, unten mit Union und so.
Ja.
Wilde Nummer.
Krass, ne? Mit
Nummer,
Dortmund.
Mit Köln auch.
Köln, Dortmund, also so die befreundeten Dortmund und Köln, die ja als Fans sehen, befreundet sind. Und dann gibt Dortmund das Spiel so ab gegen Mainz. Also, boah.
Ich hatte es ja noch am Mittwoch geschrieben, also oder am Dienstag. Die haben ja das ein bisschen gesüppelt, die Dortmunder in der Kabine, haben noch Rückreise vor sich gehabt. Vielleicht mal ein Fuffi auf Mainz setzen und es hat sich echt. Hätte man mal machen sollen.
Ja, also das, ich finde schon, also
Hat ein Geschmäckle.
Genau, also deswegen, ich bin gespannt, wie die Zecken sich am Wochenende jetzt gegen Wien Wiesbaden verkaufen.
Ich glaube, das wird also es wird wirklich so assig laufen, wie es gerade
ist. Ich glaube, Dortmund gewinnt die CL.
Ja, würde ich mich freuen. Also,
ja, finde ich auch geil.
Weil dann gibt es ja noch einen Champions-League-Platz mehr. Dann darf aber mal der 6. in die Champions-League, weil Dortmund dann über den Sieg schon drin wäre.
Früher haben, wie viele Punkte musstest du haben, um nicht abzusteigen?
40.
Mittlerweile brauchst du 40, um in der Champions-League zu spielen.
Ja. Also das ist krass, ne?
Ja. Also da haben sich echt nur bei uns.
Ja, was
wir haben die Flaute
und
im
Leverkusen steht echt vor der Vollendung der geilsten Saison ever. Also,
ja, aber es macht auch Spaß, dort zuzuschauen.
Alle drei Wettbewerbe und ungeschlagen, nicht ein einziges N auf ihrer Terminliste.
Wow. Was ich nochmal sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass die beiden, also es werden ja 2 aus 3 von oder 3 aus 3 von Union, Köln und Darmstadt runtergehen. Das ist für den HSV vielleicht ganz interessant. Die Vergangenheit hat jetzt auch wirklich gezeigt, dass die Vereine dann nicht direkt um den Wiederaufstieg gespielt haben. Natürlich kommt jetzt ein verändertes Anforderungsprofil runter. Also Schalke und Hertha sind natürlich zwei Mannschaften, die nicht so diese Zweitliga-Erfahrung haben, die jahrelang sich den Weg in die zweite Liga gebahnt haben. Während Union und Darmstadt natürlich und auch Köln schon deutlich mehr Erfahrung mit der zweiten Liga haben. Trotzdem glaube ich, bin ich fest davon überzeugt, dass ständige Trainerwechsel, auch in Bezug auf Baumgart oder auch ständige Kaderveränderungen, da muss sich eine Mannschaft erstmal nächstes Jahr finden. Insofern werden, egal wie viele von Union, Köln und Darmstadt in der nächsten Saison in der zweiten Liga sind, die werden nicht unter die Top 5 kommen.
Ich glaube auf jeden Fall, dass wir, der HSV, am Anfang der nächsten Saison einen Kader haben, von dem wir zum ersten Mal nicht irgendwie sagen müssen, oh, der ist geil und der mit Namen bestückt ist, von die wir so abfeiern wie die letzten 3-4 Jahre, sondern dass vielleicht Spieler kommen, die man irgendwie auf den ersten Blick für nicht aufstiegstauglich irgendwie hält, die dann vielleicht auch wirklich, wie Baumgart es sich wünscht, mit anderen Qualitäten irgendwie glänzen, die vom Namen her nicht viel hermachen.
Oder
wie so ein Hauke Wahl, mit dem keiner gerechnet hat und der jetzt bei Pauli leider in der Innenverteidigung geglänzt hat, der auch aus der Hamburger Jugend
kam. Wobei, also sorry, ich will ja Baumgart unterstützen und so, ja, aber da muss Baumgart auch mal klarkommen. Also die Ansage nach der Ansage, er würde Moukoko persönlich abholen, ja, der ist weder in der Birne jetzt dafür bekannt, besonders stark zu sein, noch ist das so das Gegenteil vom bodenhaftiger Kämpfer. Also
ja, schon auch.
Er musste auch jetzt mal, ne, nicht die letzte Woche will ich Moukoko persönlich abholen, diese Woche möchte ich jetzt irgendwie nur Ackerer haben, so, da sollte er auch mal jetzt klarkommen und mal eine klare Linie fahren.
Anderes Thema. Hat sich schon eine Familie gemeldet fürs letzte Heimspiel?
Es haben schon 1, 2 geschrieben. Oder ich glaube 3 oder 4 haben sogar schon geschrieben. Also falls noch jemand, ich würde sagen Mittwoch würde ich den Call dicht machen. Falls jemand noch jemanden kennt. Ne? Wir hatten ja schon, die Prediction war, dass ich eine Familie einlade zum letzten Spiel.
4 Tickets haben wir schon.
4 Tickets habe ich gekauft. 2 Kinder und zwei Erwachsene. Also falls ihr jemanden kennt, eine Familie, die es finanziell oder durch welche Umstände auch immer, es ist irgendwie denen nicht möglich ist, sich sowas zu leisten, zum HSV zu gehen, den würde ich gerne diese Tickets dieser Familie zukommen lassen.
Also schreibt Mittwochabend 18 Uhr, ne?
Genau, Mittwochabend 18 Uhr würde ich einmal aus 10 Einsendungen einmal da eine Familie rauspicken und würde dann die Tickets per E-Mail verschicken. Das ist, die sind einfach digital, die Tickets. Und dann freue ich mich, wenn dann eine Familie am Sonntag um 15.30 Uhr, Achtung, 15.30 Uhr, dort das Spiel gegen Nürnberg anschauen kann. Schade, dass es um nichts mehr geht. Es wäre natürlich schöner, wenn da noch ein bisschen mehr Dampf drin gewesen wäre. Ich glaube, es wird ein ganz müder Sommerkick. Es wird ziemlich leer sein im Stadion. Viele werden einfach nicht hingehen. Wenn das Wetter gut ist, werden viele Leute sagen, ich fahre lieber an die
Ist Orte. Bei der Nord was geplant? Hast du da irgendwas gehört, ob da vielleicht mal so ein Abschiedsding zum Saisonausklang irgendwie so ein...
Nee, weiß ich nicht. Also ich glaube, die Jungs und Mädels sind alle...
Schade, wir haben uns eigentlich am Anfang der Saison gedacht, letztes Spieltag Heimspiel, da können wir den auf... Also
geht's doch. Ich freue mich tatsächlich, dass viele aus Nürnberg kommen werden, auch wenn es für die auch um nichts mehr geht. So, aber mit den Leuten, die ich da kenne, dann noch ein Bierchen zu trinken. Und dann freue ich mich, dass die Sommerpause da ist, weil die Sommerpause wird dieses Jahr ja zumindest durch die EM...
Es geht sofort weiter.
Es geht quasi sofort weiter. Und ich finde es immer ganz geil, dass man auch im Volksparkstadion, dass man so Fußball irgendwie konsumieren kann, ohne wirklich mit dem Herzen dabei zu sein. Also ohne so eine Emotion und so eine Leidenschaft da reinzulegen, wie man es bei unserem Verein macht. Das ist dann immer eine ganz gute Überbrückung der Sommerpause. Und
gerade du hast Sonntag nicht da, ne?
Nee, ich bin im Urlaub.
Bist im Urlaub. Sei dir gegönnt.
Ja. Schon mit großer Weitsicht gebucht, dass der HSV
verkackt. Gato ist wirklich frustriert, muss man sagen. Muchel auch. Ich freue mich jetzt hoffentlich, wird Pauli jetzt mal eine Kacksaison haben. Also das ist so, daran versuche ich mich hochzuziehen.
Gut, Jungs. Im nächsten Jahr dann.
Achso, Kicktipp oder nicht?
Ja, last but not least. Erster ist aktuell...
Pedi immer noch.
Mit wie vielen Punkten?
400 noch was. 402.
Ja. Ist echt gut, ne?
Das ist
402
stark.
Ist dann echt... Wow.
Mein Trikot muss noch weg, ne?
Zweiter ist AD HSV.
Ja, ihr müsst noch Kai schreiben, welches Trikot und welche Beflockung.
Ja.
Und welche Größe.
Das kriegen wir auch noch runter. Ja. Also, in diesem Sinne.
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.